Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Was haben Paris Hilton, Alec Baldwin, Cristiano Ronaldo, Sarah Jessica Parker und Nicole Kidman gemeinsam? Abgesehen davon, dass sie alle reich und prominent sind. Sie alle sind auch Eltern geworden mit Hilfe von Leihmüttern. Das heißt, die befruchteten Eizellen wurden von anderen Frauen ausgetragen und diese dafür bezahlt. Eine Praxis, die in den USA legal ist, genauso wie etwa in der Ukraine oder Georgien, Zypern, Kolumbien und Mexiko. In Deutschland aber nicht. Eizellspende und Leihmutterschaft sind hierzulande verboten durch das Embryonenschutzgesetz. Auch die Vermittlung von Angeboten im Ausland durch deutsche Ärzte steht unter Strafe. Deshalb versuchen hierzulande viele Paare mit Kinderwunsch, die auf natürlichem Wege oder auch durch eine künstliche Befruchtung nicht selbst schwanger werden können, über Agenturen und Leihmütter im Ausland dennoch an ein eigenes Kind zu kommen. Das hat seinen Preis und so ein Kind kann schon rund 40.000 € kosten oder mehr, von dem die Leihmutter dann einen Anteil bekommt. Babys auf Bestellung, Babys nach Maß, das Geschäft mit ukrainischen Leihmüttern. Lauten Überschriften über Artikel, in denen diese Praxis kritisiert wird. Andere postulieren ein Recht auf Fortpflanzungsfreiheit und sehen Leihmütter als Dienstleisterinnen, die für die Schwangerschaft und Geburt eines fremden Kindes entsprechend betreut und honoriert werden. Und so Wunscheltern zu einem eigenen Kind verhelfen, das die Gene beider Elternteile hat oder eines Elternteils, etwa bei homosexuellen Paaren.
Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der man Kinder kaufen kann und in der man Frauen dafür bezahlen kann, dass sie 9 Monate lang ein eigenes oder fremdes Kind, mal kommt das Ei ja von der Frau selbst, mal von anderen, von einem Samen, den sie nicht kennt oder nicht mehr wieder sieht, austrägt und dann sofort abgeben muss. Dieses ist, auch wenn eine Frau das selber in dem Moment nicht realisieren sollte, wirklich der höchste Grad der Ausbeutung.
Wenn Betroffene auf anderem Weg kein Kind bekommen können und ihnen durch Leihmutterschaft geholfen werden kann und die Leihmutter rein aus Nächstenliebe heraus selbstbestimmt helfen möchte, hat der Staat kein Recht, dieses Glück zu verhindern.
Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer und die FDP-Bundestagsabgeordnete Katrin Helling-Pla zeigen hier schon einmal, wie die Meinungen über Leihmutterschaft auseinandergehen können. Ist das ethisch vertretbar? Werden die Leihmütter gegebenenfalls ausgenutzt? Oder kann man mit entsprechenden Gesetzen das verhindern? Darüber ist wieder eine Diskussion entbrannt. Denn die Ampelregierung hatte eine ExpertInnenkommission beauftragt, wissenschaftliche Empfehlungen auszuarbeiten bezüglich einer Neuregelung bei Schwangerschaftsabbruch, Eizellspenden und Leihmutterschaft. Wir wollen uns heute in der Streitkultur auf die Frage konzentrieren, soll Leihmutterschaft in Deutschland legalisiert werden? Die Kommission sagt ja unter bestimmten Umständen. Wenn der Schutz der Leihmutter und das Kindeswohl hinreichend gewährleistet werden könnten, sei eine Legalisierung der Leihmutterschaft in bestimmten Fällen zulässig. Voraussetzung sei, dass Eltern und Leihmutter sich zum Beispiel durch ein familiäres Verhältnis kennen oder eine Vereinbarung treffen, dass eine Beziehung zwischen beiden Parteien noch über die Geburt hinaus bestehe. Auch solle eine Leihmutter eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten. Soweit die Empfehlung. Ob diese durch die Ampelregierung tatsächlich ausgestaltet und umgesetzt wird, das steht noch auf einem anderen Blatt. Wir wollen heute aber schon einmal die Argumentationslinien von Pro und Contra einer Legalisierung der Leihmutterschaft herausarbeiten. Und zwar begrüße ich dazu Lena Henke, Referentin für sexuelle und reproduktive Rechte bei Terre des Femmes, Menschenrechte für die Frau e.V. Herzlich willkommen, Frau Henke.
Dankeschön.
Und ich begrüße Tobias de Vogt, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Legalisierung der Leihmutterschaft.
Dankeschön.
Ja, schön, dass auch Sie dabei sind. Und wir steigen gleich ein mit Ihren jeweiligen Positionen. Frau Henke, soll Leihmutterschaft in Deutschland legalisiert werden?
Terre des Femmes spricht sich gegen eine Legalisierung jeglicher Form von Leihmutterschaft in Deutschland aus. Wir tun dies entsprechend unserem Vereinsnamen unter Berufung auf die Menschenrechte sowie die Würde der Frau und des Kindes, die für uns an erster Stelle stehen. Wir verstehen natürlich den tiefen Wunsch vieler Menschen nach Elternschaft, doch wir sind überzeugt, dass Grenzen dort zu ziehen sind, wo die Erfüllung des Kinderwunsches zulasten anderer Menschen geht. Vor allem die finanziellen Interessen dürfen bei diesem komplexen und emotionalisierenden Thema auch nicht außer Acht gelassen werden. Denn für das Geschäft mit der Leihmutterschaft hat sich ja inzwischen ein globaler Markt mit Umsätzen in Milliardenhöhe entwickelt. Spezialisierte Agenturen sowie ÄrztInnen und Kliniken verdienen weltweit an diesem Geschäft. Diejenigen, die Leihmütter im Ausland beauftragen, sind in der Regel finanziell gut gestellt. Die Leihmütter hingegen zählen häufig zu besonders verletzlichen Gruppen, die meist von Armut und sozialer Ungleichheit betroffen sind. Sie tragen außerdem die Risiken von Schwangerschaft und Geburt alleine. TEDFAM setzt sich deswegen dafür ein, dass Alternativen der Kinderwunscherfüllung gefördert werden, die Frauen nicht in Gefahr bringen, ausgebeutet zu werden und die das Kindeswohl an erster Stelle haben.
Vielen Dank, Frau Henke von TEDFAM, für dieses erste Statement mit einer klaren Kontraposition. Nun zu Ihnen, Herr de Vogt. Ihr Verein trägt Ihre Position ja schon im Titel, die Förderung zur Legalisierung der Leihmutterschaft. Was spricht dafür, die Leihmutterschaft in Deutschland zu legalisieren?
Zunächst einmal freue ich mich im Namen des Vereins, aber auch im Namen vieler Paare, die dank Leihmutterschaft Familie gründen konnten, hier heute zu sprechen. Denn Leihmutterschaft als Form der Familiengründung sollte dringend diskutiert werden, weil wir wissen, dass Leihmutterschaft längst Lebensrealität in Deutschland ist. Ungewollt kinderlose Paare, Singles und gleichgeschlechtliche Paare sollen den Zugang zu Leihmutterschaft als eine Möglichkeit der Familiengründung in ihrem Heimatland erhalten, um diese legal, sicher und in einem ethisch gut regulierten Rahmen für sich nutzen zu können. Es ist für uns von entscheidender Bedeutung, dass die Rechte und das Wohlbefinden aller Beteiligten, das heißt des Kindes, der Leihmutter und der Wunscheltern im Mittelpunkt stehen. Und es ist tatsächlich an der Zeit, die Chancen und auch die positiven Aspekte der Leihmutterschaft anzuerkennen und mit klaren gesetzlichen Regelungen und ethischen Leitlinien sicherzustellen, dass eben die Leihmutterschaft verantwortungsvoll und zum Wohle aller stattfinden kann. Wir fordern daher die Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland und in dem Rahmen die Leihmutterschaft auf Augenhöhe.
Ja, vielen Dank, Herr de Vogt, auch für Ihr Statement. Vielleicht sollte man noch kurz erwähnen, Sie haben mit Ihrem Partner selber zwei Kinder, die durch Leihmütter in den USA zur Welt gekommen sind. Sie haben also diesen Umweg über das Ausland nehmen müssen, um eine Eizellspenderin zu finden, deren Eizellen dann mit Ihren bzw. mit den Spermien Ihres Mannes befruchtet und einer Leihmutter eingesetzt wurden. Sie haben also eine persönliche Erfahrung, aus der heraus Sie auch argumentieren. Mhm. Sie wären diesen Weg nicht gegangen, wenn Sie eine Alternative hierzulande gehabt hätten.
Wir wären diesen Weg nicht gegangen, wenn es hier in Deutschland möglich gewesen wäre. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir das im Ausland machen konnten. Wir sind diesen Weg gegangen, weil der Wunsch leiblicher Kinder vorrangig bei uns bestand und die Regelungen anderer Möglichkeiten noch immer sehr eingeschränkt für jetzt in dem Falle gleichgeschlechtliche Paare ist. Dennoch ist es jetzt uns als Verein ein Anliegen zu zeigen, dass auch heterosexuelle Paare eben Herausforderungen im Kinderwunsch haben und sehr dringlich eine Änderung wünschen, weil sie oftmals keine andere Möglichkeit haben, ein leibliches Kind zu haben.
Frau Henke, können Sie das nachvollziehen? Was sagen Sie zu heterosexuellen wie auch homosexuellen Paaren mit Kinderwunsch, die das auf natürlichem Wege nicht realisieren können?
Natürlich kann ich das irgendwo nachvollziehen und auch verstehen, dass ein unerfüllter Kinderwunsch durchaus eine große Belastung darstellen kann für die betroffenen Personen, für die Beziehung und dass Menschen mit Kinderwunsch sich dann natürlich umschauen und überlegen, okay, wie können wir uns diesen Wunsch denn erfüllen? Allerdings würde ich da die Grenze ziehen, wenn es darum geht, dafür andere am Kinderwunsch nicht beteiligte Personen mit einzubeziehen, die allein die körperlichen Risiken tragen und ja, so schade das nun auch ist, wenn die Biologie einem da irgendwie im Weg steht. Ich sage jetzt einfach mal so salopp, ich weiß, dass es auch durchaus komplizierter ist als das, aber wir können nun mal nur mit dem arbeiten, was wir haben. Und ich sehe einfach große Gefahren da drin, alle Rechte der Beteiligten gleichermaßen schützen zu können in dem Leihmutterschaftsprozess. Und das hat ja de Vogt ja auch angesprochen, das ist etwas, was der Verein sich wünscht. Und da gehe ich auf jeden Fall mit, es sollten alle Rechte der Beteiligten gleichermaßen geschützt werden. Ich sehe nicht, dass das möglich ist mit der Methode der Leihmutterschaft. Das sehen wir bereits im Ausland, in verschiedenen Ländern, wo sie entweder in altruistischer Form oder auch in kommerzieller bereits legalisiert wurde. Auch dort gibt es kein perfektes Modell, es gibt kein Vorbild, was uns zeigt, wie alle Rechte gleichermaßen geschützt werden können. Deswegen sehen wir auch eine Legalisierung in Deutschland kritisch, denn wir haben gar kein Beispiel dafür, wie das gut funktionieren kann. Und wir können uns nicht anmaßen, das besser hinzubekommen. Die Empfehlungen im Kommissionsbericht zeigen auch ganz klar, wenn eine Legalisierung stattfinden sollte in Deutschland, dann sowieso nur die altruistische und dann auch unter so strengen Bedingungen, dass wir eigentlich gar nicht mehr von einem Modell der Leihmutterschaft sprechen können, sondern eher von einem Modell des Co-Parentings. Und da wären dann wieder Aspekte, wo ich mitgehen würde.
Okay, vielleicht müssen wir noch kurz mal klären, altruistische Leihmutterschaft und kommerzielle Leihmutterschaft. Altruistische Leihmutterschaft heißt, ich würde als Leihmutter ein Kind austragen, ohne dass ich dafür eine Aufwandsentschädigung bekomme?
Altruistische Leihmutterschaft bedeutet, dass eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden kann in unterschiedlicher Höhe. Das ist bereits von Land zu Land sehr unterschiedlich geregelt. Für Deutschland gab es da jetzt keine Summe, die im Kommissionsbericht festgelegt wurde. Das soll ganz individuell, wenn überhaupt, gestaltet werden. Und bei der kommerziellen Leihmutterschaft wird eine Entlohnung gezahlt.
Das ist das, was man in der Praxis schon weiß über Agenturen im Ausland, die man bezahlt, die wiederum diese Leihmutterauswahl unterstützen und so weiter und das ganze Prozedere, Herr de Vogt, genau. Das ist das, was Sie dann auch im Ausland quasi.
Ja, genau. Also diese zwei Formen unterscheiden sich im Prinzip in der Motivation der Leihmutter. Zumindest wird das immer herangeführt, was wir als Verein verneinen, weil es eben die Verallgemeinerung in dem Falle, dass eine Frau das primär aus finanziellen Motivationen heraus macht, nicht unterstützen können. Es gibt aber eben diese Unterschiede und deshalb ist auch Leihmutterschaft nicht gleich Leihmutterschaft. Es gibt ganz unterschiedliche ethisch-moralische Regelungen, die teils vorhanden sind, die teils nicht vorhanden sind. Es gibt rechtliche Aspekte, wo die Leihmutter als Beteiligte eben nicht berücksichtigt wird, was wir sehr kritisch erachten. Dennoch muss ich da der Frau Henke ein wenig widersprechen. Es gibt sicherlich im Ausland nicht das richtige Modell der Leihmutterschaft, aber es gibt viele gute Entwicklungen, die man für Deutschland und die Gestaltung für eine Leihmutterschaft in Deutschland nutzbar machen könnte. Und dementsprechend das auch für uns nach unseren ethisch-moralischen Maßstäben, nach der soziokulturellen Prägung und unseren Werten entsprechend definieren, was wir eben unter einer gleichberechtigten Leihmutterschaft verstehen.
Sie haben gerade ethisch-moralische Maßstäbe genannt. Vielleicht sollten wir die mal etwas konkretisieren. Welche sind das, wenn man eine fremde Person damit beauftragt, ein Kind auszutragen, was ja auch mit gesundheitlichen Risiken verbunden sein kann? Es gibt eine Schwangerschaft über 9 Monate. Es gibt die Gefahr von Komplikationen während der Schwangerschaft, eine Gefahr einer Fehlgeburt. Es gibt Mehrlingsschwangerschaften, Komplikationen bei einer Geburt möglicherweise. Kann man das alles in einem Vertrag abklären, absichern? Und ist das ethisch, moralisch ein Weg, den man gehen kann?
Die ethisch-moralischen Regelungen, wovon ich gerade sprach, die sind tatsächlich nicht unbedingt in einer Vereinbarung komplett abzudecken. Es geht bei der Vereinbarung zwischen Leihmutter und Wunscheltern vielmehr darum, Orientierung zu schaffen und die Erwartungen an das gemeinsame Erleben der Leihmutterschaft so zu gestalten, dass eben beide Seiten sich damit auch wohlfühlen. Und zusätzlich gibt es natürlich im Rahmen der ethischen Aspekte die Aspekte, dass zum Beispiel die Aufklärung an erster Stelle stehen sollte über medizinische Risiken und dass aber nicht nur die Leihmutter darüber informiert wird, die im Regelfall selbst schon schwanger war, selbst schon Kinder bekommen hat, also im Prinzip weiß, auf was sie sich einlässt, wenn sie das macht, aber auch den Wunscheltern ganz klar und deutlich gemacht wird, was eine Schwangerschaft bedeutet. Wir sehen auch, dass die Beratung, die im Ausland hinsichtlich Transparenz des ganzen Prozesses, Verhältnis oder Beziehung zur Leihmutter vor, während und nach Geburt eben nicht klar formuliert ist und dementsprechend auch lückenhaft ist. Und deshalb appellieren wir auch daran, dass in Deutschland eine Regelung gefunden wird, wo ganz klar ist, dass es vorweg eine Beratung aller Beteiligten gibt, immer diese Gespräche stattfinden mit Fokus auf das Kindeswohl und auf das entstehende Kind aus dieser Vereinbarung und eben unter Berücksichtigung der medizinischen Risiken, aber auch der rechtlichen Situation Denn auch da gilt es ja im Rahmen der Elternschaft ganz klar zu regeln. Und da gibt es sicherlich die Diskussion, dass eine Leihmutter das Recht haben sollte, eine Entscheidung nochmal zu revidieren. Auch wenn wir aus der Erfahrung sehen, dass Frauen, die sich entscheiden, Leihmutter zu werden, vom ersten Moment an wissen, dass sie eben nicht ihr leibliches Kind austragen. Und in dem Moment auch für die Leihmütter klar ist, dass sie für diese 9 Monate Schwangerschaft dem Kind ein vorübergehendes Zuhause geben, aber jetzt vielleicht auch die persönliche Note, wir schon auch erfahren, dass die Leihmütter diesen Moment der Übergabe des Kindes als sehr wertvoll erachten, weil genau das die ursprüngliche Motivation war, eben das Glück einer Familie einem anderen zu schenken.
Das klingt alles sehr altruistisch. Ist die Frage, ob das immer so der Fall ist. Frau Henke, gehen Sie da mit?
Da würde ich nicht mitgehen, zumindest nicht zu 100%. Also ich kann nachvollziehen, dass das vielleicht auch die persönliche Erfahrung war. Und dennoch sehe ich einfach zu hohe potenzielle Risiken und Gefahren, Eventualitäten während der Schwangerschaft, auch psychische Belastungen, die man vielleicht nicht vorhersehen kann. Ich glaube, da würden auch viele Frauen zustimmen. Jede Schwangerschaft wird nochmal anders empfunden. Es können unterschiedliche Komplikationen auftreten. Und das abzufangen, das vorherzusehen, das auch irgendwie abzusichern für die Frau, die dieses Kind trägt, auch für die Familie drumherum, für vielleicht den Partner, für die Kinder, die sie bereits geboren hat, die Geschwisterkinder, Sie haben es eben selbst gesagt, Frauen sollen in der Regel schon ein Kind geboren haben. Was macht das mit denen, wenn sie diese Schwangerschaft der Mutter miterleben, dann aber sehen, das Kind kann abgegeben werden. Also Kinder meiner Mutter können abgegeben werden, so ich vielleicht auch. Das sind alles einfach Faktoren, die uns zeigen, dass es auch im Vorfeld schwierig ist, das aufzufangen und das irgendwie abzusichern und dafür zu sorgen, dass das immer oder in den meisten Fällen glatt abläuft und alle Parteien zufrieden sind, geschützt sind. Deswegen sehen wir nicht, dass auch mit sehr, sehr strengen Rahmenbedingungen, wie es nun auch im Kommissionsbericht aufgeführt wurde, in Deutschland eine Legalisierung stattfinden sollte. Und auch nochmal auf diese Rahmenbedingungen zu sprechen zu kommen, da würde mich auch interessieren, was Herr de Vogt dazu sagt. Sie haben eben eine schon angesprochen, nämlich dieses Umentscheiden der Leihmutter, dass sie wie bei einer Adoption auch das Recht hat, für einen gewissen Zeitraum nach der Geburt doch noch das Kind zu behalten, sich umzuentscheiden. Es darf keine Abgabepflicht geben. Das und auch der Punkt, dass Leihmütter alle medizinischen Entscheidungen während der Schwangerschaft und Geburt selbst treffen dürfen und die Wunscheltern kein Mitspracherecht haben würden in Deutschland. Sehen Sie das nicht als kritische Punkte an für viele Personen und Paare in Deutschland, sich dann doch für das Ausland zu entscheiden, wo den Wunscheltern viel mehr Rechte gewährt werden?
Ich denke, hauptsächlich ist das ein Thema der Aufklärung der Paare und der eventuell auch psychologischen, aber auch rein von Verständnis einer Leihmutterschaft. Denn wenn diese Aufklärung in dem Rahmen stattfindet und eben auch über diese medizinischen Entscheidungen gesprochen wird, so wird es auch in der Regel in Ländern, wo es schon recht gut geregelt ist, gemacht, dass zumindest mal ein Grundverständnis bei allen Beteiligten vorliegt, wie in bestimmten Fällen gehandelt werden kann. Wenn es um den Körper der Frau geht, hat die Frau auch in diesen Vereinbarungen, zumindest mal unter dem Verständnis, wie wir diese Vereinbarung definieren würden, immer das Recht zu sagen, was als nächstes passiert. Natürlich werden da medizinische Bewertungen von Ärzten eingeholt und dann darüber gesprochen. Aber das Wichtigste, glaube ich, in solchen Fällen ist es, dass Leihmutter und Wunscheltern auf Augenhöhe sprechen.
Wobei da ja immer auch ein Machtgefälle ist, Menschen, die sich das leisten können, überhaupt die Kosten zu übernehmen, die da in Frage kommen und Leihmütter, die möglicherweise auch das Geld angewiesen sind. Das ist ja auch keine Situation auf Augenhöhe.
Wenn wir über die Kosten sprechen oder die Summen, dann ist es in der Tat so, dass ein Großteil der Kosten aber dadurch entsteht, dass die Paare ins Ausland gehen müssen und dort eben medizinische Kosten, der ganze rechtliche Apparat und auch verschiedenste andere Partner ja bestimmte Gelder bekommen für ihre Dienstleistung und dementsprechend dieser Betrag auch immer höher wird und da dann das auch zu Diskriminierung führt, weil die Paare eben, weil dort schon im Rahmen der Wunscheltern nicht bei jedem die Möglichkeit ist, diesen Weg zu gehen.
Und, Frau Henke, wie sehen Sie dieses Machtgefälle, was Sie auch schon angesprochen haben?
Ja, wir sind fest davon überzeugt, dass Leihmutterschaft nur stattfindet, weil ein soziales Ungleichgewicht da ist, weil ein Machtgefälle da ist, was dann auch von den intendierten Eltern zu ihren Gunsten genutzt werden kann. Wenn man sich die Verhältnisse anguckt, es sind einfach oftmals Paare, die finanziell gut gestellt sind, privilegierte Personen, die diesen Weg wählen. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Frauen, die aus entweder sozialem Druck, den haben wir auch noch gar nicht angesprochen, oder finanzieller Not sich für eine Leihmutterschaft entscheiden. Also wir können relativ klar sehen, wie diese beiden Seiten aufgestellt sind. Und ich glaube, wir können da so salopp sagen, reiche Menschen gebären keine Kinder für arme Menschen. Also das ist nicht etwas, was wir bisher international beobachten konnten und auch nicht in Deutschland. Und das heißt dann auch im gleichen Zuge, dass diese Möglichkeit keine Standardlösung in Deutschland sein kann. Wir können sie nicht jedem Paar, jeder Person in Deutschland anbieten. Und deswegen ist es auch keine Lösung, sondern nur ein Luxus für die Menschen, die es sich leisten könnten. Und alle anderen müssen sich dann doch wieder umschauen und nach Alternativen suchen. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, diese Alternativen zu stärken, zugänglich zu machen und vielleicht auch den gesellschaftlichen Fokus ein bisschen zu verschieben und zu sagen, warum beharren wir immer noch darauf, so nah wie möglich an diese traditionelle Familie, an diese Normfamilie mit den genetischen Kindern, im besten Fall Babys, hinzukommen? Warum wird das immer noch so belohnt in unserer Gesellschaft? Und sollten wir uns nicht längst weiterentwickeln zu dem Konzept der sozialen Familie? Wo können Kinder noch in die Familien kommen? Was ist mit Pflegschaft? Was ist mit Co-Parenting? Wie können Familien aussehen? Warum muss es immer diese genetische Abstammung sein, die in der Reproduktionsmedizin immer so gepusht wird?
Ja, der Vogt, sehen Sie das so, dass man sagt, man müsste vielleicht dennoch vielleicht andere Wege wie Adoption, Pflegschaft, Co-Parenting stärker fördern, um auch den Kinderwunsch, den ja viele haben, aber teilweise nicht realisieren können, stärker zu ermöglichen, auch jenseits der Leihmutterschaft?
Alternativen zu fördern und da die Bedingungen zu vereinfachen oder sich einzusetzen dafür, dass Paare diesen Weg auch eher einschlagen können, um Familie zu gründen, da stimme ich auf jeden Fall der Frau Henke zu. Ich sehe es nur kritisch, diesen Weg der Leihmutterschaft komplett auszuklammern und den Paaren vorzuenthalten, was halt heutzutage passiert. Denn nur weil es möglich ist, wird nicht plötzlich jeder und jedes Paar die Leihmutterschaft bevorzugen als Weg der Familiengründung. Ich denke, davon sind wir sehr weit entfernt. Nur wenn Sie wissen, was Leihmutterschaft bedeutet, können Sie auch eine informierte Entscheidung treffen, ob das ein Weg ist, den Sie gehen möchten. Wenn der aber immer vorenthalten wird, werden die Paare nie die Möglichkeit haben, das in Betracht zu ziehen. Und das sehen wir auch bei einigen, die argumentieren, dann doch die Adoption vorzuziehen. Viele Paare, die dann schon Kinder haben und sagen, ja, warum denn nicht adoptieren, mussten sich eben im Rahmen ihrer Familiengründung nie Gedanken darüber machen, ob sie adoptieren wollen. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und auch da den Kinderwunsch eines genetischen, biologischen, leiblichen Kindes jemandem abzusprechen, nur weil es vermeintlich keine Regelungen gibt, wie man auch die Leihmutterschaft ermöglichen kann, dass alle Beteiligten mit einem guten Gefühl und rechtlich abgesichert da durchgehen können, finde ich sehr schwierig.
Aber Sie haben es gerade auch schon nochmal angesprochen, der Unterschied. Und der Unterschied für mich zwischen den verschiedenen Möglichkeiten ist, dass Adoption, Pflegschaft, Co-Parenting, dass sie kindzentriert sind, dass es da eben nicht um den Kinderwunsch der erwachsenen Personen geht. Es ist einfach auch ein Wunsch. Also ich will das nicht kleinreden und auch nicht verallgemeinern, da haben Sie vollkommen recht. Es ist auch eine sehr individuelle Geschichte. Aber es ist letztendlich ein Erwachsenenwunsch und in all diesen anderen Fällen wird kindzentriert gehandelt und man überlegt, das Kind ist schon da und wie können wir das in einer Familie unterbringen? Und das sehe ich den großen Unterschied, denn wir haben jetzt heute auch noch gar nicht über die Kinderperspektive gesprochen.
Das schaffen wir gar nicht mehr, alle gar nicht mehr heute zu beantworten. Ich denke sowieso, dass dieses Thema uns sicher noch weiter beschäftigen wird. Vielen Dank, Lena Henke, Referentin für sexuelle und reproduktive Rechte bei Terre des Femmes, Menschenrechte für die Frau e.V. Und vielen Dank, Tobias de Vogt, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Legalisierung der Leihmutterschaft. Danke für diese engagierte Diskussion. Wir werden die weitere Entwicklung verfolgen, ob gegebenenfalls auch in Deutschland Leihmutterschaft unter bestimmten Umständen erlaubt sein wird oder nicht. Das war's schon für heute in der Streitkultur. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Dörte Hinrichs.